warum man von der Schule fliegen kann, um im nächsten Schritt ein geistiger, akademischer Überflieger werden zu können, warum Zielformulierungen nicht wirklich gut sind, was intrinsische Motivation mit Erfolg, der leicht erfolgen darf, zu tun hat und warum Erfolg grundsätzlich subjektiv ist. Darum geht es heute.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Herzlich willkommen, Herr Professor Erb. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Am liebsten ist mir, dass Sie sich einmal selber vorstellen. Und im nächsten Schritt würde mich natürlich die Frage interessieren, Erfolg darf leicht sein. Was sagen Sie da spontan dazu? Als Mensch und auch als Professor.
Ja, hallo Frau Göschel. Schön, dass wir uns sehen. Wir haben uns eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber sonst schon bei anderen Gelegenheiten getroffen. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Mein Name ist Professor Dr. Hans-Peter Erb, ganz offiziell. Und ich leite die Professur für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Ja, bin von Haus aus Sozialpsychologe, habe mein Diplom in Psychologie gemacht und habe mich dann darauf spezialisiert, auf dieses Gebiet, die Sozialpsychologie. Das ist die Psychologie des Zusammenlebens der Menschen miteinander. Meine Schwerpunktthemen ist zum Beispiel so Beeinflussung, wie kann man Einstellungen verändern, wie kann man Urteile bilden oder wie kann man das beschreiben oder klären, wie Menschen Urteile bilden. Das sind so meine Hauptinteressen. Wir haben noch ein paar kleinere andere daneben. Kommen wir vielleicht ja auch noch drauf. Sonst, ja, manchen werde ich bekannt sein über YouTube. Wir haben da seit fast schon 5 Jahren einen YouTube-Kanal zu Themen aus der Sozialpsychologie. Für viele spannend und ja.
Was mir auch aufgefallen ist jetzt bei Ihrer Vorstellung, es gibt hier einen gemeinsamen Punkt, nur die Perspektiven sind unterschiedlich. Ich komme ja von Hause aus von der rhetorischen Seite, habe ja in Tübingen allgemeine Rhetorik und Linguistik studiert und lassen wir mal die Germanistik und Romanistik noch weg, das war auch noch ein Studium von mir. Und da ging es ja auch immer um Persuasion und das ist ja Ihr Schwerpunkt, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Das ist richtig, einer meiner Schwerpunkte ist Persuasion, also wie kann man Leute überzeugen. Ja, da weiß ich gar nicht, wo ich jetzt anfangen sollte.
Vielleicht eine kurze Frage dazu. Also mich interessiert das sehr. Geht da die Psychologie, die Sozialpsychologie andere Wege groß als die Rhetorik? Weil Sie haben es ja kurz schon erklärt, was die Sozialpsychologie macht. Aber würden Sie sagen, das ist sehr weit voneinander weg?
Das ist auf der phänomenologischen Ebene nicht allzu weit voneinander entfernt. Wir haben aber einen anderen Schwerpunkt. Wir schauen ja als Psychologinnen und Psychologen immer auf das Individuum. Und wir überlegen, wie reagiert das Individuum? Wie können wir beschreiben, was da passiert? Wie können wir erklären, warum zum Beispiel eine Werbeanzeige funktioniert oder nicht funktioniert oder bei einer bestimmten Person funktioniert und bei einer anderen Person sich eben keine Einstellungsänderung einstellt? Das ist so sozusagen eher unser alltägliches Brot, mit dem wir da zu tun haben. Das wird aus, bei mir wird es eigentlich sehr grundlagenorientiert. Ich verstehe mich auch eher als grundlagenorientierter Forscher, weil wir sehr eher über die Prozesse, die da ablaufen, über die psychologischen Mechanismen. Und bin relativ weit weg jetzt von meiner persönlichen Ausrichtung von angewandter Forschung.
Aha, sehr spannend. Okay. Ja. Das heißt, Sie grenzen da die angewandte Forschung ganz klar erstmal ab. Ich finde das deswegen spannend, weil wir hier auch zu einem Unterschied dann wiederum kommen. Denn mich hat wiederum in meinem Fachbereich der Rhetorik zum Thema Persuasion dann gerade die angewandte Rhetorik vor allen Dingen interessiert. Und dann die Wissenschaft und die Praxis zusammenzubringen. Und dazu muss man ja immer erstmal eine Brücke bauen, weil Wissenschaft, wenn sie in der Praxis funktionieren soll, nie, ist zumindest meine Erfahrung, so gut wie nie, Ausnahme steht eben bekanntlich die Regel, funktioniert, wenn da nicht ein Brückenbauer unterwegs ist, der didaktisch das eine oder andere macht, damit es leichter verstehbar wird. Und da wäre ich auch schon bei der nächsten Frage, nämlich, wenn Sie den Satz hören, Erfolg darf leicht sein. Was würden Sie da, was geht Ihnen da spontan aus, durch den Kopf? Und Sie können es auch gerne unterscheiden, wie der Wissenschaftler jetzt denkt im Vergleich zum Menschen, Professor Erb und der Mensch Erb dahinter. Was geht Ihnen da spontan durch den Kopf? Würden Sie sagen, es ist eine Persuasionsaussage? Man möchte da jemanden überreden oder nicht überreden, sondern überzeugen zu etwas? Oder würden Sie einfach spontan, haben Sie da ganz andere Gedanken im Kopf?
Jetzt würde ich gerne noch mal drauf eingehen, auf diesen, es gibt keinen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis. Aha. Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Also wenn Sie ein Problem im Alltag lösen wollen und Sie haben eine theoretische Vorstellung, wie das Ding funktioniert,
ja,
nur das Auto ist, das nicht anspringt oder der Kühlschrank irgendwie gerade kaputt so aussieht, als würde er kaputt gehen, dann können Sie das mit Ihrem theoretischen Wissen über dieses Ding natürlich deutlich besser angehen, als wenn Sie überhaupt kein theoretisches Wissen haben. Dann lässt sich das auch nicht trennen. Der Satz stammt übrigens nicht von mir, sondern von einem berühmten Psychologen, Kurt Lewin. Von dem kommt das. Also es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Deswegen würde ich das so streng gar nicht trennen wollen.
Okay.
Jetzt komme ich aber zu Ihrer Frage. Erfolg. Ja, ich wusste ja, dass wir heute miteinander reden, habe aber auch mal rumgefragt, was ist denn Erfolg für dich oder für jeden? Es ist unheimlich schwierig zu definieren aus meiner Sicht. Ich gebe mal ein ganz simples Beispiel aus dem Alltag. Was ist ein guter Autofahrer oder was ist eine gute Autofahrerin? Wann ist das erfolgreich, was da getan wird? Und da werden Sie ganz Unterschiedliches hören. Also der eine sagt, ich bin mit wenig Sprit irgendwo hingekommen. Und der andere sagt, ich war in 3 Stunden von Hamburg in Frankfurt. Das ist ein gutes Autofahren. Oder jemand sagt, bei mir fühlen sich die Leute wohl. Ich war so, dass sie gar nicht merken, dass sie gerade im Auto sitzen und. Also das ist nicht immer so leicht, Erfolg sozusagen auch tatsächlich zu fassen. Das haben wir natürlich andere Menschen. Und das tun viele, dass sie ihren Erfolg daran messen, was können andere, was haben die zum Beispiel erreicht in ihrem Leben, was verdient man, welches Auto steht vor der Tür oder habe ich ein privates Schwimmbad, das ich jetzt nicht beheizen darf oder irgendwie so. Das wird natürlich auch gemacht. Dann fällt mir noch dazu ein, dass wir flexibel sind, unseren Erfolg auch so zu definieren, dass er zum Erfolg wird. Also vielleicht hatte mal jemand Pläne und wollte Millionär oder Millionärin werden. Das hat aber nicht geklappt. Inzwischen hat man vielleicht als alleinerziehende Mutter 3 Kinder großgezogen. Die sind alle, haben eine gute Ausbildung gemacht, haben einen guten Beruf ergriffen und so weiter. Dann ist das natürlich dann Erfolg. Dann kann man sozusagen auch subjektiv von einem Kriterium auf das andere switchen, wie man vielleicht so neudeutsch sagen würde. Also auch die Kriterien verändern sich dann im Verlauf des Lebens. Das ist mir so eingefallen zu diesem Thema Erfolg. Also es ist nicht ganz so leicht, wie gesagt, weil das einem auf der einen Seite subjektiv ist, von sozialen Vergleichen abhängig ist. Was hat der? Ich kann nicht fliegen, aber ist das irgendwie ein Misserfolg? Nee, die anderen Menschen können auch nicht fliegen. Ja, insofern ja, ist das eine Dimension, die überhaupt nicht relevant ist, zum Beispiel für uns. An solchen Sachen merkt man das. Das ist sehr subjektiv.
Sehr subjektiv? Und weil Sie sagen subjektiv, was ist denn für Sie persönlich Erfolg?
Ja, also da habe ich einen Blick drauf, für mich persönlich, dass ich mich vergleiche, wo war ich vor 5 Jahren, wo war ich vor 10 Jahren. Ich bin jetzt auch ein bisschen älter schon, also ich darf nicht sagen, wo war ich vor 30 Jahren und wo stehe ich heute. Und das fällt mir eigentlich ganz, also fällt mir relativ leicht, dann zu sagen, so ganz ohne Erfolg war mein Leben gar nicht. Also ich habe etwas erreicht, was für mich wichtig ist.
Was ist es genau? Verraten Sie uns
das? Dass ich zum Beispiel von Ihnen eingeladen werde, dass Sie überhaupt auf die Idee kommen. Das ist eine interessante Person. Da würde ich gerne mal hören, was hat diese Person, also ich dann in dem Fall, was hat die für eine Meinung? Und das passiert mir auch häufiger, dass ich zu Interviews eingeladen werde oder Vorträge halten darf, auch an wichtigen Stellen. Das ist zum Beispiel Erfolg.
Und was hat sich jetzt im Laufe der Zeit geändert in verschiedenen Lebensphasen im Hinblick auf Erfolg?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ob sich das verändert hat. Ich glaube, ich hatte das Glück innerlich, mir keine großen Ziele zu setzen. Also Menschen brauchen okay. Ziele.
Ja.
Und die hatte ich so irgendwie nicht. Also ich war dann das, was man nennt, intrinsisch motiviert. Mhm. Ich kann es auch gerne nochmal erklären, den Begriff. Also es kommt von innen.
Von innen heraus, ja.
Wir unterscheiden das von extrinsischer Motivation, wo man sagt, ich muss das machen, damit ich nicht arbeitslos werde oder dass ich mir Geld verdiene oder dass ich meinen Nachbarn beeindrucken kann mit meinem tollen Porsche, der vor der Haustür steht. So Quatsch, aus meiner Sicht Quatsch. Ich hatte das große Glück, dass ich das nie hatte und eigentlich etwas getan habe, was mir selbst Spaß gemacht hat. Mhm. Und das passt jetzt auch glaube ich, dazu, Erfolg darf leicht sein.
Ja.
Ja, wenn das andere also hören, was ich persönlich so im Leben erfahren habe, dass ich sehr häufig umgezogen bin, um die richtige Stelle zu bekommen, lange im Ausland gelebt und dies und das. Viele sagen dann, oh, du hast dich wunderbar angestrengt, das finde ich jetzt ganz toll und so weiter. Dem kann ich eigentlich nicht zustimmen. Also ich habe dann eigentlich doch sehr zum großen Teil immer getan, was mir Spaß gemacht hat, was mich befriedigt hat in diesem Moment. Jetzt zu denken, du musst mal Professor werden und du musst mal dies und das und dazu musst du auch noch. Ich glaube, das behindert die Leute allzu sehr, weil dann dieses Extrinsische auf sie zukommt und sie auf etwas reagieren müssen.
Ja.
Wir haben auch so, es ist natürlich auch so, dass man im Voraus gar nicht weiß, wo geht das hin. Mhm. Also gerade wenn Sie jetzt Leute fragen, die ein bisschen älter sind, für die Jungen ist es bestimmt interessant, hast du dir das damals so gedacht, dass das so und so rauskommt? Ich glaube, die allerwenigsten könnten das bestätigen.
Mhm. Ich denke das auch, dass die wenigsten das können. Manchmal den Eindruck, die hätten so wahnsinnig gerne, was Erfolg betrifft, so ein Kochbuch, so ein Rezept, wo dann genau drinsteht, in dem Alter musst du dir das vornehmen und dann klappt's. Und so funktioniert Erfolg ja definitiv nicht. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann ist das so, dass ich sage, ja, bei mir war das auch Interessen geleitet. Und aus meiner Sicht, und das ist ja immer dann die große Frage, es hat im Rückblick aus meiner Sicht schon auch mit sehr viel Mut zu tun und auch in meinem Fall zumindest mit einem Erlauber. Und da wäre jetzt bei Ihnen nämlich wiederum gerne bei der Frage, hatten Sie den Erlauber, also dieses Thema, du darfst, oder Sie, wenn die Eltern sagen, du darfst machen, was du willst, hatten Sie den oder war das überhaupt kein Thema und Sie haben einfach intrinsisch gemacht, was Sie wollten? Und dann hat sich das so ergeben, dass Sie jetzt Professor sind.
Ja, ein schönes Thema. Habe ich auch schon überlegt, ob ich da irgendwie eine Einschränkung hatte. Glücklicherweise hatte ich die nicht. Mhm. Also meine Mutter ich bin bei meiner Mutter groß geworden und die war immer so, dass sie Vertrauen in mich hatte. Der wird es schon richtig machen. Und dann ist einiges schiefgegangen. Ich bin mal von der Schule geflogen und wegen schlechter Leistungen und später habe ich dann ein Abitur gemacht mit Auszeichnungen und alles so ein bisschen chaotisch bei mir. Ist halt so, macht ja auch nichts. Ist vielleicht auch, kann man auch jungen Leuten sagen,
ja.
Das ist nicht immer straight und geht nicht immer geradeaus und mal geht so, mal so. Aber zurück zu meiner Mutter, die hatte immer dieses Vertrauen in mich. Oder vielleicht habe ich es auch nur so gespürt.
Ja.
Aber es war alles in Ordnung und ja, mach dies und mach das. Da hatte ich sozusagen diesen Erlauber zu 100% und musste mich dann nirgends einschränken oder irgendwie, ja. Hatte auch genug zu tun irgendwie, ne, um da jetzt im Detail zu gucken, was macht das Kind. Ich persönlich mache das auch nicht, dass ich da meinen Kindern auf die Füße trete und du musst das und da alles Unsinn.
Ja, aber da höre ich ja genau raus, was möglicherweise auch das, sagen wir mal, das Moment sein könnte, dass man sich traut, wirklich interessengeleitet seinen Weg zu gehen, um dann auch bei der Berufung anzukommen. Die Wahrscheinlichkeit steigt ja, dass man die Berufung findet, wenn man das macht. Ich höre raus, Freiheit, Sie hatten viel Freiheit, also gar nicht so 100% in den Fokus, weil so viele andere Kinder da waren, andere Themen. Und Vertrauen, wahrscheinlich auch einfach dann dadurch ein ausgeprägtes Selbstvertrauen, was vielen Menschen ja heutzutage oft abhanden kommt oder fehlt und sie deswegen denken, dass sie alles und jeden Trend mitmachen müssen und alles kennen müssen, statt sich mal auf sich zu besinnen und zu gucken, was kann ich denn, was macht Spaß und dann eher in Richtung zu gehen, was leicht geht. Denn ich habe immer den Eindruck, je mehr man von dem macht, was den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen entspringt, desto besser kann man auch Resilienz aufbauen und mit Schwierigkeiten umgehen. Wie ist denn Ihre Sicht zum Thema Resilienz? Kleiner Gedankensprung.
Gedankensprung. Mhm. Also wer gibt mir Kraft sozusagen? Ne?
Ja, oder wie holen Sie sich die Energie zurück, wenn Sie merken, oh, ich mache gerade ein bisschen viel?
Weiß ich nicht. Also da ist Familie, da sind Hobbys, da ist alles Mögliche, da ist meine Gartenarbeit, die ich liebe. Das ist für mich kein Thema, nicht so wirklich.
Okay.
Ich kenne das nicht. Es geht nur mal besser, mal schlechter.
Ja.
Wir haben das ja mitgemacht, es kam Corona und jetzt gibt es wieder neue Sorgen über Ukraine und Gas, wie wird das weitergehen und so weiter. Mein Gefühl war immer, es kommt nie so schlimm, wie man sich denkt. Und habe mir natürlich auch immer Worst-Case-Szenarien ausgemalt, aber doch mehr auf der kognitiven Schiene, also in Gedanken, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie würdest du dann darauf reagieren? Das ist sozusagen mein Blick drauf.
Okay.
Trotzdem mit einem gewissen Optimismus zu sagen, so schlimm kommt es ja sowieso nicht. Und ich kann es eigentlich auch bestätigen. Also man kann sich das furchtbar schwarz malen und sollte man eigentlich gar nicht. Denn ja, meistens ist es nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihre Frage jetzt beantwortet habe. Für mich
war
ein relativ großer Gedankensprung zur Resilienz. Vielleicht noch eines. Also es gibt Menschen, die haben ein sehr eingeschränktes Selbstbild. Weil sie doch sich beschränken auf 1-2 Aspekte im Leben und vielleicht dann auch da den Erfolg messen. Da kann man eigentlich auch wirklich nur empfehlen, falls das jemand überhaupt hinkriegt, jetzt ohne äußere Hilfe, dieses eigene Leben doch breiter aufzustellen in der Selbstwahrnehmung. Also wenn das mal nicht so läuft, jetzt mit dem Beruf, ach, und da ist das schiefgegangen und da ist eine Publikation abgelehnt und dann bin ich ein bisschen geknickt und traurig, war nicht so gut vielleicht, was wir da gemacht haben. Dafür habe ich aber wieder eine andere Abteilung. Und wenn man da so breit aufgefächert ist, dann fällt es einem deutlich leichter, mit einzelnen Rückschlägen umzugehen.
Okay, danke schön. Jetzt, wenn ich so den Satz nochmal, Erfolg darf leicht sein, in den Raum stelle. Wir haben ja schon gesprochen über das Thema Erfolg, über den Erlauber, wie das bei Ihnen war, auch in der Familie und dass Sie intrinsisch Ihren Weg gegangen sind. Wie ist es denn jetzt in der aktuellen Situation, wenn Sie in Ihrer Rolle, in Ihrer beruflichen Rolle als Professor für Ihre Studenten unterwegs sind? Wie sorgen Sie dafür, dass deren Erfolg leicht wird? Ist das für Sie ein Thema oder denken Sie da gar nicht so viel drüber nach, dass Lehre auch leicht wird oder dass Verstehbarkeit leicht wird oder dass man Studenten dann irgendwie, die vielleicht verraten Sie gern Hürden, die die aktuell haben und wie Sie dann dazu beitragen, dass Sie die Hürden leichter meistern?
Ja, also das ist für mich schon wichtig. Ich möchte allen Menschen die Chance geben, das zu erreichen, was sie gerne möchten. Und da bin ich natürlich auch in der Pflicht auf eine gewisse Weise, wie gut ist meine Lehre? Wenn ich mich da an, hole ich die Leute da ab, wo sie sich befinden. Also ist natürlich eine Vorlesung im ersten Semester etwas ganz anderes als ein Master Seminar, wo es dann wirklich um ganz spezielle Themen geht, wo man tiefer gehen muss. Das ist für mich, ja, ich kann es nur sagen, irgendwie extrem wichtig und ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut. Ich habe da auch die positive Rückmeldung. Das hat mir jetzt geholfen. Da ist auch der YouTube-Kanal, wie erklärt er. Deswegen glaube ich, auch viele Studierende, die klicken da gerne nochmal, wenn sie in ihrer eigenen Vorlesung, vielleicht gar nicht an unserer Uni, woanders, das gehört haben, kriege ich nochmal den neuen Input. Ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Jetzt ist das nicht nur mein subjektiver Eindruck, die Lehrveranstaltungen werden ja auch bewertet. Eigentlich schneide ich da ganz gut ab. Ja.
Und was mich interessieren würde, Sie haben es ja gerade angesprochen, Ihr YouTube-Kanal.
YouTube-Kanal, wie soll ich das beschreiben? Dann inzwischen an die 200 Videos, oder vielleicht sind es auch sogar ein paar mehr. Mhm. Ich sehe das gar nicht mit. Das ist so eine Sache, die betreibe ich nebenbei. Mhm. Und die Idee ist eigentlich, ich erzähle den ganzen Kram sowieso ständig. Mhm. In meinem Seminar, in meinen Vorlesungen. Warum sollte ich das nicht bei breiterem Publikum öffentlich machen? Das war eine Idee. Die zweite Idee waren so Interviews, die ich gegeben habe für Zeitschriften, ob man Fernsehen oder irgendwie sowas, wo ich manchmal enttäuscht war über die Fragen selbst.
Okay.
Also die stellen mir komische Fragen. Ich könnte eigentlich die, ne? Das könnte dann besser machen. Mhm. Dann haben wir das mal ausprobiert. Und dann ging es relativ schnell und dann habe ich nach bisschen so nach oben und aber das waren ein paar hundert Klicks, ja, am Anfang ja gar nichts, das wissen glaube ich alle YouTuber. Hatte ich so das Gefühl, das kommt ganz gut an und dann haben wir einfach weitergemacht und schauen, dass wir jede Woche ein Video zustande kriegen. Im Sommer machen wir mal eine Pause oder es war mal jemand krank, da haben wir auch während der Corona-Zeit hatten wir die Unterstützung von der Uni nicht so, wie ich sie sonst bekomme. Lockdown, das Medienzentrum, das Studio war zu und so weiter, da mussten wir uns so ein bisschen durchbeißen. Habe ich dann auch zum Teil privattechnisch das irgendwie produziert, aber da ist nicht viel rausgekommen. Das war gar nicht erfolgreich. Mhm. Stottere und so weiter, frei von der Technik. Ne? Also Erfolg, man muss dabei bleiben. Ne? Also da, das ist auch, glaube ich, eine meiner Eigenschaften, dass ich relativ hartnäckig bin. Also nicht beim ersten Rückschlag und gehen die Klickzahlen mal nach unten und dann kommt man eine Woche überhaupt nicht ein Abo rein und so weiter. Das darf einen nicht interessieren. Und das wird einem auch nicht interessieren, dann, wenn man Spaß an der Sache hat, wenn es intrinsisch motiviert ist. Ich komme immer wieder auf dieses Thema. Wenn mir das Spaß, und wenn ich das morgen aufgebe, habe ich nichts verloren. Ja. Also auch da. Ja, das ist so, ich habe es auch nicht monetarisiert, um Gottes Willen, ich will mit dem Kram erst gar nicht anfangen. Alles gut. Insofern war das leicht, ja. Aber man muss dabei bleiben, das ist auch so eine Geschichte, wo man wirklich, wenn man da rausgeht und das nicht weiter betreibt, dann ist man schnell runter und dann wird man nicht mehr angezeigt bei YouTube und so weiter. Und dann
funktioniert's. Ja. Und da fällt mir spontan auch die Frage ein, in der wir ja uns auch mittendrin befinden. Es gibt ja auch Anforderungen, also das kann den einen oder anderen ja schon eine Schwere verursachen, die Anforderungen von der neuen Welt an die Fachlichkeit der alten Welt, nämlich dass man Inhalte innerhalb von 12 Minuten am besten einteilt, weil länger nicht geguckt wird. Wir sprachen auch eingangs im Gespräch drüber. Wie stehen Sie da jetzt im Moment zu? Wir haben ja jetzt auch ein Video, werden Sie auch entscheiden, wie lang, was werden wir kürzen, was werden wir drin lassen oder lassen wir es einfach so am Stück. Ich denke, es ist eine Herausforderung, sich den Erwartungen, die eigenen, die man hat, an die Sache, die man manchmal eben mit etwas Zeit reflektiert betrachtet, und an die Erwartungen der jungen Welt oder der jungen Generation, die alles gerne kurz, knapp, merkbar hätte und am besten nicht länger als 5 Minuten. Und wenn man jetzt bei mir sieht, ist auch die Ausarbeitung heute nicht so optimal. Hin und wieder bin ich ein bisschen grün. Da gibt es auch schon welche, die klicken dann weg, weil der perfektionistische Anspruch an Visionäres, an das Visuelle und an die Performance formaler Art enorm hoch wird. Wie stehen Sie dazu? Lassen Sie sich da einschüchtern und sagen Sie sich, ja, das macht es schwer, oder sagen Sie, na, ist halt so?
Na, ich denke, es ist eine vernünftige Forderung zu sagen, ich möchte das innerhalb von, sage ich mal, 10 Minuten, 15 Minuten kennenlernen, das Thema. Mhm. Und dass ich das nicht erschöpfend ausdiskutieren kann in 15 Minuten, das sollte eigentlich auch jedem klar sein, obwohl ich manchmal auch einen doofen Kommentar bekomme, da fehlt dies und da fehlt das. Ja, Kinders, wenn ich das alles einbauen wollte, habe ich am Ende 1,5 Stunden und da habe ich immer noch nicht alles. Da muss ich sozusagen, schon überlegen, das ist eine Interaktion zwischen Publikum und demjenigen, der es präsentiert oder derjenigen, die es präsentiert. da kann ich also ja nicht so stur sein und einfach sagen, ich mache, wie ich will und ist mir auch völlig egal. Das ist so mein Blick drauf. Aber vielleicht haben wir auch das Stereotyp, dass gerade die jungen Leute jetzt so sich nicht tiefer mit irgendwas beschäftigen wollen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Gut, also die Schnitte sind anders geworden, ne? Wenn wir irgendwie einen alten Film gucken aus den 70er, 80er Jahren, um Gottes Willen, das langweilt ja auch die Alten inzwischen. Wieso fanden wir das damals so toll? Ist ein bisschen lahm, ein bisschen langweilig. Manche Filme verlieren das auch, ihren Reiz nicht, weil sie dann auf einer psychologischen Ebene, da ist der Kommissar und da ist der Verdächtige und wie gehen die miteinander um? Und das braucht natürlich auch eine gewisse Weise, wenn es gut sein soll, auch Atmosphäre. Und die kann ich nicht innerhalb von einem Schnitt von einer halben Sekunde oder von zwei Sekunden wirklich herstellen. Ich glaube, das können auch jüngere Leute ganz gut verstehen. Also da bin ich so ein bisschen offen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist so eine Überlegung, wie ich kann es sowieso nicht alles präsentieren. Mhm. Dann mache ich es doch lieber so, dass ich viele Leute erreiche, die das vielleicht noch nie gehört haben. Was ist Foot in the Door? Das erklären wir in einer, ja, ich mache mal Leute ein bisschen neugierig, erklären wir in einem Video, was bedeutet ein Selbstkonzept zu haben? Erklären wir in einem Video, wie kommt es zu Vorurteilen? Haben wir eine soziale Identität? Auch wieder ein Video, das ich ganz besonders gut gelungen finde für mich persönlich. Ich habe da auch meine Präferenzen, wo ich denke, ach, das Video war jetzt nicht so toll und das andere, das war richtig gut und so weiter. Und da erreiche ich dann eher Leute, und das möchte ich auch gerne, die vielleicht noch gar nichts davon gehört haben. Wenn ich da aber anderthalb Stunden anbiete, erreiche ich die. Also man sitzt nicht da im Video vor YouTube oder so und hat jetzt mal 3 Stunden Zeit, sich 2 Videos anzuschauen. Das passiert leider nicht. Ne? Also es gibt bestimmte Bedingungen, Gegebenheiten und es gibt die Art und Weise, damit umzugehen. Es gibt diesen berühmten Satz, den Wind vermagst du nicht zu lenken, deine Segel wohl. Und der Wind ist so da draußen und ich kann mein Segel danach richten oder ich lasse es vielleicht auch ganz sein. Wie gesagt, ich lebe davon, ich muss es irgendwie nicht irgendwie verbissen das durchziehen. Aber wenn, dann möchte ich mich doch mit meinen Segeln nach diesem Wind auch richten. Also das ist jetzt aber mein privater Blick drauf. Ne? Ja.
Sehr schön. Ich danke Ihnen sehr für Ihren privaten Blick. Ich finde das Bild auch, die Segel richten, sehr, sehr wichtig. Ich, wie gesagt, habe in meiner zweiten Lebenshälfte vor, die Segel auf das Thema Erfolg darf leicht sein zu richten und auch Leute einzuladen, in die Richtung zu denken. Denn wenn man den Erlauber setzt, Erfolg darf leicht sein, steigert es aus meiner Erfahrung heraus. Ich bin ja auch intrinsisch motiviert, dass dann der Erfolg, dass dann die Konsequenz sein kann, dass ein Erfolg erfolgen kann, der mit viel mehr Lebensfreude als Motor statt mit Druck und Müssen, was Sie anfangs angesprochen haben, zusammenhängt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, möchte Ihnen an der Stelle aber noch die Gelegenheit geben, möchten Sie noch auf irgendetwas aufmerksam machen? Auf Ihren Kanal haben wir schon erwähnt. Gibt es noch etwas, bei dem Sie sagen, da möchte ich gerne noch einen Hinweis geben? Gibt es noch etwas?
Ja, gerne. Also wenn es um Erfolg geht, denke ich auch immer wieder einerseits an Glück. Dass man Glück hat und dass dieses Glück hat vor allem zu tun mit den Menschen, mit denen man zu tun hat. Also das ist eine wichtige Angelegenheit im Leben. Jetzt hört sich's wieder so altbacken an, aber ich muss es unbedingt weitergeben. Meine akademischen Lehrer zum Beispiel, die mich vorangebracht haben, will die jetzt nicht im Detail aufzählen, aber die wissen das wahrscheinlich auch, falls sie es sehen oder hören. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit und auch da stören manchmal Ziele, weil man dann nicht flexibel reagieren kann und da kommt das Angebot von dem für eine Stelle, 2 Jahre kannst du machen und das bringt dich wirklich weiter. Ich muss jetzt ein bisschen aus der Wissenschaft sprechen, aus meinem, aber das ist sicherlich in anderen Gebieten ganz genauso, dass man da sich nicht so allzu eng sieht und dann versucht, ja, Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich spontan ergeben, die im Voraus gar nicht geplant waren. Und die haben sehr viel oder sehr häufig etwas zu tun mit anderen Menschen, die einen weiterbringen. Mhm. Und denen kann man das auch nie zurückzahlen.
Ja.
Aber man kann das sozusagen umdrehen und kann sagen, ich gebe das, was ich da bekommen habe, die gebe ich an die nächste Generation weiter. In meinem Fall meine Doktorandin und Doktoranden oder Postdocs. Also unserem Nachwuchs, denen gebe ich das zurück, was ich da vorne bekommen habe. Das lag mir jetzt noch auf dem Herzen, gerade zum Thema Erfolg.
Oh, ich danke Ihnen herzlich, Herr Professor Erb. Das spricht mir auch selber aus der Seele und auch aus meinem Erfahrungsbereich, denn ich habe sehr viele Ähnlichkeiten entdeckt, während ich Ihnen zugehört habe, weil ich hatte eben auch Mentoren. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich sehr schnell, sehr früh in den Erfolg gehen konnte oder meinen Weg auch so ebnen konnte, wie ich das gerne wollte. Und Begegnungen sind für mich ein sehr wichtiger und entscheidender Wert und auch Bestandteil im Leben. Und ich mache auch immer die Erfahrung, es sind immer Menschen, Begegnungen und Menschen und eben auch Brücken bauen und Erfolge ebnen, dass unter den richtigen Menschen, da kann Erfolg dann leicht erfolgen. Also es ist ein ganz, ganz zentraler Baustein, glaube ich, und ein großes Glück, wenn man das erlebt und weitergeben kann. Ich danke Ihnen an der Stelle noch einmal herzlich, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihren Studenten und ich freue mich auch schon auf die nächste Episode Ihres Kanals. Ich packe das natürlich in die Shownotes. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Göschel, auch für dieses interessante Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.